Die Geschichtsbücher des Alten Testaments erzählen von Königen, die kommen und gehen, von Siegen und Niederlagen, von Treue und Götzendienst. Auf den ersten Blick wirken Namen wie Joahas, Josch, Jerobeam und Amazia weit entfernt von unserer Lebenswelt. Doch hinter diesen Biografien verbirgt sich eine durchgehende Linie: Der Gott Israels bleibt seinem Volk treu, auch wenn seine Führer versagen. Gerade in den Spannungen von Gericht und Gnade, Macht und Zerbruch leuchtet Gottes größere Absicht auf, eine Absicht, die in Jesus Christus und dem lebengebenden Geist für uns heute Wirklichkeit wird. Gottes Gericht und Gnade inmitten untreuer Könige. Die Regierungen Joahas, Joschs, Jerobims und Amazias liegen wie ein zersplitterter Spiegel vor uns. Auf jeder Scherbe erkennt man etwas von Israels Zustand, Götzenbilder, Menschenfurcht, halbherzige Reue, politische Manöver statt kindliches Vertrauen. Die Könige des Nordreichs halten fest an den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, Amazia im Südreich tut zwar, was recht ist, räumt aber die Höhen nicht weg. Es ist, als ob das Volk bereit ist, einen gewissen religiösen Rahmen zu akzeptieren, aber die verborgenen Altäre des eigenen Willens nicht preisgeben will. Gott nimmt das nicht leicht. Er lässt Niederlagen zu, Entwaffnung, Verarmung, die Erfahrung, preisgegeben zu sein. Gericht ist hier nicht blinde Wut, sondern eine schmerzhafte Offenlegung, so sieht es aus, wenn ein Volk sich selbst überlassen bleibt. Jehova hatte das Elend Israels gesehen, wie bitter es war, denn es war weder Knecht noch Freier übrig geblieben, und es war auch niemand da, der Israel half. Jehova hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel auslöschen würde, so rettete er sie durch die Hand Jerobims. Doch inmitten dieser harten Wege liegt ein leiser, aber starker Satz: Jehova hatte das Elend Israels gesehen, wie bitter es war, denn es war weder Knecht noch Freier übrig geblieben, und es war auch niemand da, der Israel half. Jehova hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel auslöschen würde, so rettete er sie durch die Hand Jerobims. Gott sieht das Elend, bevor er die Besserung sieht, er nimmt die Not wahr, obwohl die Sünde nicht aufgehört hat. Gericht und Gnade stehen nicht nebeneinander wie zwei Launen eines unberechenbaren Gottes, sondern entspringen demselben Bundesherrn, er nimmt Sünde ernst, und gerade deshalb lässt er sein Volk nicht los. Der Brief an die Römer spricht von einer tieferen Absicht, und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Hinter den wechselnden Königen steht ein Gott, der nicht nur äußere Befreiung geben will, sondern eine Umwandlung, die im Innersten beginnt. Wer diese Linie in der Geschichte Israels entdeckt, findet auch in eigenen Brüchen und Halbheiten einen festen Halt. Der Gott, der züchtigt, ist derselbe, der den Namen seines Volkes nicht auslöscht, sondern es durch Gerichte hindurch zu einem neuen Gehorsam führen will. Diese Aussicht macht nüchtern und tröstet zugleich, sie hält die Schwere der Sünde fest und öffnet doch den Raum, in dem Hoffnung wachsen darf. Und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Wer die Könige Israels und Judas betrachtet, erkennt schnell, wie sehr menschliche Treue schwankt und wie tief sich eingefahrene Wege des Ungehorsams halten. Gleichzeitig tritt ein Gott hervor, der nicht zurückweicht, wenn sein Volk versagt, sondern der in bitterer Not hinsieht, hört und erneuert. Diese Spannung zwischen Gericht und Gnade ist kein ferner Stoff aus dem alten Bund, sondern berührt den Alltag des Glaubens heute. Gott deckt auf, was zerstört, um bewahren zu können, was er in Liebe erwählt hat. In Krisen, in Entblößung, in Zeiten, in denen äußere Sicherheiten zerbrechen, meldet sich nicht nur der strenge Richter, sondern der Bundesherr, der eine tiefere Rettung vorbereitet, eine Rettung, die das Herz verwandelt. Diese Perspektive lädt ein, die eigenen Niederlagen nicht als Endpunkt zu deuten, sondern als Orte, an denen der treue Gott daran arbeitet, den Namen seines Volkes nicht auszulöschen, sondern neu zu schreiben, in Herzen, die lernend, gereinigt und ermutigt weitergehen. Elischas Dienst als Bild für den lebengebenden Christus. Die letzten Szenen im Leben Elischas tragen eine eigentümliche Mischung aus Schwäche und verborgener Macht. Ein König, der nur halb auf Gott hört, nennt ihn Israels Wagen und seine Reiter, ein Bekenntnis, dass dieser Mann mehr Schutz war als alle Streitwagen zusammen. Und doch wird Elischa krank, er wird nicht spektakulär geheilt, seine Kräfte nehmen ab, sein Körper stirbt wie der jedes anderen Menschen. Gottes großer Diener geht denselben Weg der Vergänglichkeit, den alle gehen. Damit sprengt Gott das Bild eines Propheten als unantastbaren Wundertäter. Die Quelle des Segens liegt nicht in einer besonderen Vitalität, sondern in einer unsichtbaren Verbindung zu Gott. Elisa war zwar leiblich gestorben, diente aber im Geist weiterhin, indem er einen Toten lebendig machte. Nach seinem Tod wurde sein Leib in ein Grab gelegt. Eines Tages wurde ein Mann getötet und sein Körper wurde in das Grab Elisas geworfen. Als der Körper den Leib Elisas berührte, wurde der Mann wieder lebendig. Selbst der tote Elisa konnte Menschen lebendig machen. Das ist ein Bild von Christus in der Auferstehung. Jeder, der ihn berührt, wird lebendig gemacht. Gerade nach seinem Tod geschieht das erstaunliche Zeichen, ein toter Mann wird hastig in Elisas Grab geworfen, und als sein Körper die Gebeine des Propheten berührt, wird er lebendig. Die Schrift berichtet nüchtern und ohne Ausschmückung, aber die Spannung ist greifbar, ein äußerlich Toter vermittelt Leben. Hier leuchtet mehr als ein spektakuläres Ereignis auf, es ist eine prophetische Andeutung. Elisa war zwar leiblich gestorben, diente aber im Geist weiterhin, indem er einen Toten lebendig machte. Das alte Grab wird zur Schwelle in ein neues Leben. Damit weist dieser Bericht über Elisha hinaus auf den, der als der letzte Adam zu einem lebengebenden Geist geworden ist, wie es in 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 heißt. Christus, der gestorben und auferstanden ist, wirkt heute unsichtbar, aber wirklich, wer ihn im Glauben berührt, wer sich ihm aussetzt, wird aus geistlichem Tod in ein neues Leben versetzt. In Elishas Grab begegnen sich zwei Arten von Wirklichkeit, die Endgültigkeit des Todes und die stillwirkende Kraft Gottes. So ähnlich erlebt der Glaube Christus, äußerlich schwach, ein gekreuzigter Messias, innerlich die unerschöpfliche Quelle des Lebens. Die Geschichte will nicht zuerst die Faszination für Wunder wecken, sondern das Vertrauen stärken, Gottes Leben ist stärker als der Zustand, in dem ein Mensch sich befindet. Selbst dort, wo alles nach Ende aussieht, bleibt Christus der lebengebende Geist, der aus dem Grab herauswirkt. Wer darauf schaut, muss die eigene geistliche Müdigkeit nicht beschönigen. Sie wird zur Gelegenheit, neu zu entdecken, dass das lebendig machende Handeln Gottes nicht an unsere Kraft gebunden ist, sondern an den, der in Auferstehung gegenwärtig ist. So wird aus einem fremden Grab ein Bild, Christus empfängt auch das, was wie hingeworfen und tot wirkt, und macht es lebendig, still, wirksam, nachhaltig. Die Zusage, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist, fasst zusammen, was Elishas Grab all nur andeutend zeigen konnte. Es geht nicht um eine Verlängerung unseres alten Lebens, sondern um eine neue Qualität des Lebens, das von Christus herkommt. Diese Sicht schenkt Trost und weckt Erwartung, der Herr ist weder an unseren Zustand noch an unsere Geschichte gebunden. Wo Entmutigung, Versagen oder innerer Tod empfunden werden, bleibt er derselbe, der durch Berührung lebendig macht. Daraus wächst leise, aber beharrlich Mut, sich diesem lebengebenden Geist immer wieder zu öffnen und zu glauben, dass Gottes Wirken gerade dort Raum gewinnt, wo menschliche Möglichkeiten am Ende sind. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Elishas Ende führt in die Mitte des Evangeliums, nicht der starke Mensch, sondern der schwach gewordene Diener Gottes, der sich der Sterblichkeit beugt, wird zum Hinweis auf die überlegene Kraft der Auferstehung. Das nimmt Druck von jedem, der seine eigene Begrenztheit schmerzlich kennt. Christus wirkt nicht nur in Glanzstunden, sondern gerade durch das, was äußerlich wie Verlust und Ende aussieht. Sein Wirken als lebengebender Geist übersteigt unsere Zeitpläne, unsere Gefühle und unsere Einschätzung der Lage. Die Berührung mit ihm, oft unscheinbar, im Hören, im inneren Rufen, im stillen Vertrauen, trägt eine Realität in sich, die stärker ist als geistliche Müdigkeit und innerlicher Tod. Aus dieser Gewissheit entsteht eine stille Ermutigung, niemand ist zu weit, keine Situation zu tot, als dass der auferstandene Herr sie nicht erreichen könnte. Sein Leben ist nicht nur eine Wahrheit, sondern eine Gegenwart, die trägt und verwandelt. Vom äußeren Königtum zur inneren Herrschaft des lebengebenden Geistes. Wenn man die Königsbücher als Ganzes betrachtet, wirkt die Abfolge der Herrscher fast atemlos, Namen kommen und gehen. Gute Ansätze werden von Rückfällen überrollt, Reformen bleiben bruchstückhaft. Joachas, Josch, Jerobeam und Amazia sind Teil dieses wechselnden Reigens. Selbst dort, wo Gehorsam aufleuchtet, bleibt er begrenzt, selbst dort, wo Götzendienst bekämpft wird, stehen Höhen und Alternativen zu Gott weiter. Menschliche Herrschaft erweist sich als brüchiges Dach, Maleachi bietet sie kurzfristig Schutz, Maleachi lässt sie das Volk im Regen stehen. In diese Erfahrung hinein spricht die Prophetie, es wird einen anderen König geben, dessen Herrschaft nicht von der Stimmung des Volkes, nicht von der Stabilität eines Throns und nicht von militärischer Stärke abhängt. Jesaja 7,14 sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das ist der dreieine Gott, der zu einem Kind wird. Während Jesaja die Könige Israels stärkte und ihnen beistand, weissagte er, dass der Gott Israels selbst ein menschliches Kind werden würde, das von einer Jungfrau geboren wird. Jesaja fasst diese Hoffnung in ein Bild, das zugleich zart und überwältigend ist, ein Kind. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel, Gott mit uns, ist mehr als ein tröstlicher Name. Es ist der dreieine Gott, der herabsteigt in unsere Geschichte, in Schwachheit, in menschliches Leben. Aus dieser Fleischwerdung wächst keine neue politische Ordnung, sondern eine Herrschaft anderer Art, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Christus, der gekommene König, ordnet zuerst das Innere. Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist er zum lebengebenden Geist geworden und nimmt Wohnung in Menschen, die ihm vertrauen. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt von einem äußeren Königtum zur inneren Herrschaft. Die Geschichte der Könige bereitet diese Einsicht vor. Kein noch so begabter, frommer oder politisch geschickter Herrscher kann das leisten, was Gottes Geist im Inneren eines Menschen wirkt. Unter der sanften, aber beharrlichen Leitung des Geistes werden Denken, Fühlen und Wollen neu ausgerichtet. Es entsteht ein Gehorsam, der nicht aus Zwang, sondern aus innerer Übereinstimmung wächst. Wer nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandelt, lebt unter einer Königsherrschaft, die nicht stürzt, keine Wahlen braucht und die Grenzen von Nationen und Epochen übersteigt. Diese Sicht macht die alten Königslisten überraschend aktuell. Hinter den äußeren Umbrüchen der eigenen Zeit steht eine bleibende Regierung, Christus, der als Immanuel nahegekommen ist und als lebengebender Geist im Verborgenen regiert. Seine Herrschaft drängt sich nicht auf, aber sie ist auch nicht schwach. Sie verwandelt schrittweise, sie korrigiert, tröstet, richtet auf. Wer sich dieser inneren Königsherrschaft öffnet, bekommt einen anderen Blick auf sich selbst und die Welt. Panik muss nicht die letzte Reaktion sein, wenn äußere Sicherheiten wanken, denn über allen Thronwechseln steht der, dessen Reich nicht erschüttert wird. Das zu wissen, heißt nicht, die Schwere der Zeit zu leugnen, sondern in ihr mit einer stillen, tragfähigen Zuversicht zu leben, die aus der Gegenwart des Königs im Inneren kommt. Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Vom labilen Königtum Israels zur verlässlichen Herrschaft Christi führt eine Linie, die den Glauben heute tief entlastet. Sie erinnert daran, dass Gottes Ziel nicht in perfekten äußeren Strukturen liegt, sondern in verwandelten Herzen. Die Zusage, dass Christus als Immanuel gekommen ist und als lebengebender Geist in den Seinen wohnt, verleiht dem Alltag eine verborgene Mitte. Äußere Veränderungen, politische Unsicherheiten und persönliche Brüche sind real, aber sie haben nicht das letzte Wort. Die innere Königsherrschaft Christi wächst leise, oft unauffällig, aber unaufhaltsam. Daraus erwächst ein Mut, der nicht auf Robustheit des eigenen Charakters, sondern auf der Treue des Königs ruht, und eine Hoffnung, die auch im Wechsel der Zeiten weiß, seine Herrschaft geht nicht zu Ende. Herr Jesus Christus, du wahrer König, du hast dich nicht von der Untreue deines Volkes abhalten lassen, deinen Heilsplan zu vollenden, sondern bist als Immanuel zu uns gekommen und hast durch deinen Tod und deine Auferstehung den Weg zum neuen Leben geöffnet. Danke, dass du als lebengebender Geist in uns wohnst, wo früher geistlicher Tod und Verlorenheit waren, und dass deine Herrschaft nicht bricht, auch wenn alles um uns herum wankt. Stärke das Vertrauen darauf, dass deine Gnade größer ist als unser Versagen und dass deine Umwandlung tiefer reicht als jede äußere Veränderung. Lass uns deine leise, aber mächtige Regierung im Herzen erfahren, Frieden finden mitten in Unruhe und Hoffnung behalten, wo wir nur Grenzen sehen. Dein Leben in uns sei unsere Bewahrung, unsere Freude und unsere Zuversicht bis zum Tag, an dem wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.